Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Heute haben wir ein ganz eigenartiges Thema. Und ich bete und hoffe darum, dass dieses Thema, das in den Liedern indirekt angeklungen ist, doch auch unser Herzen erreicht. Indirekt, wenn ich an den Psalm 92 denke, gab es ja auch eine Passage drin von den Gottlosen, die wie Gras sind, die verwehen. Das sind ja so Strophen, die lieben wir ja nicht so sehr. Und so etwas zu proklamieren einer Welt ist heute fast tabu geworden. Das zerrissene Herz, so habe ich mal diese Predigt überschrieben und möchte euch mit hineinnehmen. Hast du schon einmal selber herzzerreißend geweint? Also Kinder können das, Kleinkinder besonders stark. Sie halten ihre Emotionen und Enttäuschungen nicht zurück. Da reicht ein klares Nein seitens der Eltern und eine ganze Welt bricht bei ihnen zusammen. Und dann schreien sie, nicht zur Freude der Eltern. Und das überfordert die Eltern dann auch oftmals, denn sie wollen auf der einen Seite nicht herzlos sein, aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht schnell beigeben, nur weil da einer weint. Also was tun? Heute denken wir also über zerrissene, gebrochene Herzensschreie nach. Herzschmerzen sind ja ganz anders als so äußerliche Wunden. Wenn ein Kind fällt und das Knie blutet, fließen auch die Tränen und es wird auch geweint. Aber dann reicht oftmals eine Umarmung, vielleicht ein Pusten auf die Wunde oder ein schönes Pflaster draufkleben schon aus und der Schmerz ist weg. Aber was können wir denn bei Herzschmerzen tun? Wie umarmt man ein Herz? Wie pustet man auf ein Herz? Und wohin dann mit dem Pflaster? Allein diese Fragen verdeutlichen, wenn ein Herz zerbrochen und verletzt wird, geht das sehr, sehr tief. Nachhaltige Spuren bleiben auf der Seele haften wie Narben beim Kniesturz. Eine versagte Liebe, eine gescheiterte Ehe, übergangen, isoliert, gemobbt oder misshandelt zu werden, all das hinterlässt ganz tiefe Spuren in unseren Herzen. Das Bild, das ich hier mitgebracht habe von Edvard Munch mit dem Titel Der Schrei, ist vielen Menschen bekannt. Es ist sehr populär geworden. Könnten wir dieses Bild nicht auch einmal so deuten, dass es ein Herzensschrei ist? Panik, von Wellen bedroht, dunkle Gestalten im Hintergrund und dann die lautlos schreiende Angst. Was kommt als nächstes? Was wird sich wiederholen? Was passiert mir noch? Und wird es überhaupt jemals ein Ende nehmen? Diese Fragen verdeutlichen, wenn ein Herz zerbrochen wird und zerrissen ist, dann packt diesen Menschen ganz schnell die Angst im Nacken. Die klammert sich in den Gedanken fest. Mit dem einen Ziel, wir verschließen uns. Wir machen unser Herz hart, dicht und möglichst niemanden mehr daran. Also ein zerrissenes, verletztes, gebrochenes Herz gehört mit zu den tiefsten Schmerzen unseres Daseins. Es führt zu einer Verhärtung, die wiederum dann vielleicht sich auch, wie ich es neulich mal in meinem Buch gelesen habe, als Zitat, zu einer Kultur der Gleichgültigkeit mutiert. Und ich frage mich jetzt, versteht ihr überhaupt, wovon ich rede? Hat jemand von euch schon einmal so ein zerbrochenes Herz erleben müssen in seinem Leben? Ich sehe einige nicken. Schade und traurig, dass das so ist. Auf der anderen Seite sind diese Personen heute im Vorteil. Denn wer nie es erlebt hat, dass das Herz mal so zerrissen ist, wird heute einen schweren Zugang zu diesem Thema bekommen. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich sitze mit Rita, meiner Frau, in der Küche. Wir trinken wie jeden Morgen Kaffee miteinander, das ist das Erste, und dann lesen wir zusammen die Bibel. So starten wir unseren Tag. Und zusätzlich haben wir immer eine kommentierende Lektüre dabei. Da war es das Buch Ruth aus dem Alten Testament. Und auf einmal mitten in diesem Lesen und Austauschen taucht so ein Satz in mir auf, wie aus dem Nichts, anhaltslos: der zerrissene Gott. Es gab keinen Zusammenhang. Also weder durch die Bibellese noch durch das begleitende Buch, das wir gelesen haben. Aber der Satz war ganz stark da. Ich konnte ihn nicht abschütteln und nicht vergessen. Und da wusste ich es. Jetzt hat gerade Gott zu mir gesprochen. Ich soll über diesen Satz predigen: der zerrissene Gott. Da Gott aber durch und durch Liebe ist und nicht nur Liebe hat, habe ich den Titel gewählt: das zerrissene Herz. Es geht heute um Gottes zerrissenes Herz. Wie sehr er blutet über das, was er in dieser Welt und auch in seinem eigenen Volk sich mit anschauen muss. Von daher wird es nicht so sehr eine Lehrpredigt sein, sondern eine sehr stark prophetische Botschaft. Ich teile nur etwas aus. Und ob es ankommt, weiß ich nicht. Gottes Herz ist komplett zerrissen. Er schreit und weint über den Verrat, den Verlust und der versagten Liebe, die Menschen erfahren oder den Menschen eben auch nicht schenken. Sein Herz blutet darüber, über all die Sünde, Schuld, über die Verhärtungen und die Gleichgültigkeiten, die unser Miteinander extrem prägen. Harte Herzen ist nichts anderes wie Zielverfehlung. Und Zielverfehlung ist nichts anderes wie das griechische Wort für Sünde. Es schmerzt dieses Herz Gottes über die gelebten und erlebten Ungerechtigkeiten und Harzherzigkeiten in dieser Welt. Am liebsten würde er nun das machen, was die meisten Menschen machen, nämlich sich dicht, sich zurückhalten, einfach davonlaufen, die Augen verschließen. Hauptsache ihm selber passiert das nicht noch weiterhin. Und eine Zeit lang wählt er auch diesen Weg. Aber nicht dauerhaft, nicht für immer. Er kann nicht anders und er will nicht anders. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich sagte, wer solch einen Herzschmerz schon selber erlebt hat, ist heute im Vorteil, weil er sich hineindenken und empfinden kann, wie es Gott geht, wenn er seine Menschenkinder oder auch seine Braut, ein Bild für seine Gemeinde, täglich sich anschauen muss. Da ist alles andere als gut. Das zerrissene Herz ist also ein Blick in sein absolutes Innerstes. Ein Wahrnehmen von dem, was ihn innerlich hin und her reißt. Und die Frage stellt sich: wozu verleitet ihn diese Zerrissenheit? Und auf diese Frage können wir meines Erachtens zwei Aspekte festhalten. Im Prophet Hosea finden wir sie ausführlich erklärt, aber nicht nur erklärt, wir hören sie dort gepredigt und auch noch, ganz erschreckend, vorgelebt durch den Propheten Hosea. Hosea ist ein Zeitgenosse von Amos und von Jesaja, zwei andere Propheten. Aber keiner hat so sehr ganzheitlich das zerrissene Herz Gottes offengelegt wie Hosea. Gemeinsamkeiten gibt es zwischen diesen drei Propheten, aber die Zerrissenheit wird am deutlichsten bei Hosea deutlich. Woraus bestehen diese zwei Aspekte? Ich habe es mal einfacher halber so formuliert, damit man es sich besser bemerken kann, aber weil es auch die Wahrheit ist: Gottes Herz als Spiegelbild, den er den Menschen vorhält, und ein zweiter Aspekt: Gottes Herz als Siegelbild, wo er uns also eine Zusage gibt. eines wird mit diesen zwei Titeln oder Untergliederungspunkten schon deutlich. Spiegelbild und Siegelbild, Gott verschließt sich also nicht. Er lässt nicht zu, dass Angst ihn beherrscht. Er hat der Todesangst die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesens an Licht gebracht durch das Evangelium, wie es heute in dem Losungstext heißt. Er überwindet seinen eigenen Schmerz jedoch auf eine sehr, sehr merkwürdige Art und Weise. Gott unternimmt wieder einen Anlauf hin zu seinem Volk, zu seinen Menschen. Er will sie erreichen und zwar in Wort und Tat präsentiert er sich in aller Öffentlichkeit sein eigenes Herz, sodass das Volk sich darin wiederfinden kann. Also im Grunde genommen startet Gott so eine Edge-MeToo-Bewegung, als er Hosea einen ganz besonderen Auftrag überträgt. James Bond hätte sich über diesen Auftrag gefreut, Hosea nicht. Schauen wir uns also einmal in diesen ersten Punkt hinein, Gottes Herz als Spiegelbild. In Hosea 1 können wir es lesen. Gott will, dass Hosea etwas tut. Das Spiegelbild des Herzens Gottes wird also zuallererst in Taten gezeigt, nicht in Worten. Und diese Handlung entsprechen gegen die gesetzte ethische Forderung Gottes. Also Gott bricht seine eigenen Regeln, um dem Volk etwas zu demonstrieren. Allerdings wurden diese Regeln von dem Volk Israel stillschweigend praktiziert. Worum geht es? Hosea kriegt den Auftrag, eine Prostituierte, also eine der Priesterinnen, von den anderen Göttern die Ehre gibt, zu heiraten. Sex wollten die Männer, also auch die Israeliten, mit diesen Frauen haben. Das war durchaus üblich und stillschweigend wurde es geduldet. Aber eine solche Person zur Frau zu nehmen, bedeutet nichts anderes, wie auch die komplette finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Also nicht nur einmal etwas zu bezahlen für einen Liebesdienst, sondern für das ganze Leben. Deswegen kam eine Heirat mit solch einer Person nicht in Frage. Aber genau das soll Hosea tun. Er soll eine dieser Frauen heiraten und mit ihr Kinder zeugen. So wurde diese Frau, die uns namentlich nicht bekannt ist und die bisher nur eine käufliche Ware war, zunächst einmal durch Hosea aufgewertet. Sie kam heraus aus diesem System, das vielleicht für sie absolut missbräuchlich war, Zwangsprostitution, vielleicht aber auch der einzige Wert in ihrem Leben, weil sie auch gleichzeitig eine Priesterin war. Aber sie kommt jetzt aus diesem System heraus, indem sie die Frau vom Hosea wird. Hosea sagt damit, ich komme jetzt für alles auf und ich biete dir Schutz, Sicherheit und Geborgenheit an in dieser Ehe, die wir miteinander eingehen. Drei Kinder entstammen dieser Ehe, aber schon wird es wieder so merkwürdig. Die Eltern dürfen nicht den Namen dieser Kinder aussuchen. Das ist ja immer so ein Abenteuer bei den Eltern. Welchen Namen nehmen wir jetzt für unsere Kinder? Da wird geguckt, geschaut und dann wird debattiert und überlegt. Damals war es eigentlich ganz einfach. Der Erstgeborene bekommt immer den Namen des Vaters oder des Großvaters. Da brauchte man gar nicht überlegen. Jetzt aber bekommen sie Namen von Gott. Die Kinder werden ungefragt damit zu Propheten. Schon mit ihrer Geburt kommen sie in diese Rolle hinein, in diese Position. Das erstgeborene Kind bekommt den Namen Jesreel. Das bedeutet, Gott sät und ihr werdet genau das ernten, was Gott sät. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte, das kennen wir ja. Aber es ist eines klar, das, was Gott jetzt sät, wird für das Volk nichts Gutes sein. Es wird nichts Gutes sein. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt Jesreel seid und zur Schule geht? Warum hat denn der nicht den Namen seines Papas? Warum so einen komischen Namen? Gott sät und wir werden ernten. noch schlimmer dann bei den zwei Mädchen. Lorohama, nicht erbarmen. Gott wird sich nicht erbarmen, sitzt neben dir in der Klasse. Noch provokanter, Lo-Ami, worauf jeder Israelit so stolz war, was seine Identität war. Wir sind Gottes Volk und damit sind wir etwas absolut Wertvolles, Unbezahlbares und machen die Ausnahme gegenüber alle anderen Völker. Und jetzt auf einmal, Lo-Ami, nicht mein Volk. Könnt ihr euch das Mobbing in der Schule vorstellen, den Shitstorm in der Stadt? Das war doch Tagesordnung. Als ob das nicht schon reichen würde, setzt Gott noch einen drauf. Jetzt bekam Hosea den Auftrag, seine Frau wieder zu entlassen, ihr den Scheidebrief zu geben, sie also wegzuschicken. All die Wertschätzung, die Sicherheit und vielleicht auch die Liebe, die in dieser Beziehung entstanden ist, lösten sich wie im Nichts auf. Entwertung, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit und Missbrauch sind jetzt an der Tagesordnung. Das Herz dieser Frau absolut zerrissen. Was musste sich Hosea von ihr anhören? Und das zu Recht, weil das einfach extrem unverschämt verletzend ist? Was musste sich Hosea aus der Bevölkerung anhören? Welche Beschimpfung hat er vorgehalten bekommen? Du übertrittst die Gebote Gottes und du nennst dich ein Prophet? Wie viel Ablehnung hat er bekommen? Wie viele seiner Worte wurden überhaupt nicht mehr gehört, sondern gleich auf den Müll geschmissen? Eine solch gelebte, freche Ungerechtigkeit. Und Hosea? Vielleicht stand er in der Versuchung, sich zu rechtfertigen, aber er ist Prophet. Ein Prophet rechtfertigt sich nicht. Der Aufgabe eines Propheten ist, zu erklären. Ich bin nur ein Spiegel. Es geht um euch. Genauso, was ich jetzt gelebt habe und wo ihr euch zu Recht aufregt und wütend seid und ärgerlich seid, genauso geht es Gott. So geht ihr mit Gott um. Ihr entwertet ihn. Ihr seid gleichgültig und lieblos gegenüber ihm. Ihr schmeißt im Grunde genommen auf den Müll. So öffnet sich Gott sein Herz in aller Öffentlichkeit. Er geht anhand der Kinder in die Schule, über die Straßen, auf dem Marktplatz. Jeder kann, nein, jeder muss es sehen. Man kommt nicht umhin. So geht ihr mit Gott um. Ihr denkt nur an euch. Ich, Gott, bin für euch kein Pfifferling, keinen Spatzen mehr wert. Was macht das Volk mit solch einer Nachricht? Da, wo Hosea es jetzt erklärt. Wir finden es in den Bibeltexten wieder. Kapitel 6 können wir es nachlesen, hier einmal der Vers 1. Das ist die erste Reaktion des Volkes. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Das klingt so gut, gell? Ist es nicht das, was Gott erwartet hat? Eine solche Reaktion? Aber leider ist es nur das, was so ein frommes Volk Israel gelernt hat. Sie wussten ganz genau, wie fromm man zu reden hat. Dahinter steckt der Gedanke, ja, wir werden Gott ein bisschen Opfer bringen, ein paar Gebete sprechen und dann ist alles wieder wie geschmiert, alles wieder in Ordnung. Das ist keine Herzensöffnung, was hier passiert. Kommt, lasst uns umkehren. Woher ich das weiß? Weil Gott selber das erklärt. Und er sieht in die Herzen der Leute. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda, da eure Güte wie eine Morgenwolke oder wie die Morgenwolke ist und wie der Tau der Früh verschwindet? Also es klingt so fromm richtig. Ach, wir singen dir ein paar Lobpreislieder, wir sprechen ein paar fromme Gebete und beim Erntedankopfer werden wir so richtig mal in die Taschen greifen. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Dann können wir wieder weitermachen wie vorher. Nein, er sagt, das, was ihr an Güte formuliert, an gut gemeint formuliert, ist wie die Morgenwolke, ist wie der Tau, der am Boden ist. Wenn jetzt die Sonne kommt und ihre Hitze entfaltet, ist es weg. Aber was ich möchte, ist, dass ihr euer Herz öffnet. Ihr sollt es mir nachmachen. Ich möchte von Herzen geliebt werden, nicht mit den Worten. Ich möchte von Herzen geliebt werden und nicht nur mit äußeren Taten. Gut gemeint reicht mir nicht aus, wenn euer Herz nicht dahinter steht. Gott möchte veränderte Herzen sehen. Ob er sie bei uns finden wird? Ich hoffe es. Gott möchte Bundestreue bei dem Volk sehen. Er sagt im Grunde genommen indirekt, ihr seid doch mit mir verheiratet und ich erwarte Treue von euch. Ich erwarte echte Beziehung zu euch. Ich bin der Bräutigam, ihr seid die Braut. Und was lebt ihr dort als Braut? Ihr beschämt mich, ihr zerreißt mein Herz. So wird Gottes Herz zu einem Spiegel, ein unbequemer Spiegel, ein Spiegel, der heute fast nicht mehr so in der Öffentlichkeit laut gesagt werden darf. Weil dann kann es sein, dass schon eine Anzeige über Diskriminierung stattfindet. Aber es ist Gottes Herz und es geht um ihn, wenn wir uns Gemeinde Gottes nennen. Aber Gott sei Dank ist das der erste Aspekt, den der Prophet Hosea mitteilt, durch sein ganzes Leben. Es gibt auch noch einen zweiten Aspekt, der wie ein Widerspruch klingt, aber bei Gott gibt es dieses sowohl als auch. Es gibt sein zerrissenes Herz und gleichzeitig gibt es auch, und das ist ja der zweite Punkt, dieses Siegel, Gottes Herz als ein Siegel, also als eine Beglaubigung, als eine Bestätigung, als eine Zusage, die er nicht brechen wird, die höchstens von uns Menschen gebrochen werden kann. Aber Gott steht zu seinem Wort. Und in Jesus Christus heißt es im 2. Korintherbrief, ist jede Zusage Gottes zu einem Ja geworden. Also schauen wir uns diesen Punkt an. Wieder einmal stellt Gott die gleiche Frage, was soll ich dir tun, Ephraim? Du verletzt mich ständig, du verweigerst die Liebe zu mir, du machst dein Herz hart mir gegenüber, du bist auf Rückzug eingestellt, du enttäuschst und missbrauchst meine Liebe. Was soll ich dir jetzt also tun? Die Antwort hatte das Volk ja bestimmt dem Hosea schon oft aufs Brot geschmiert. Was machst du denn da, Hosea? Das geht doch überhaupt nicht. Wenn du so weitermachst, reden wir kein Wort mehr mit dir. Deine Worte können uns gestohlen bleiben. Was soll ich dir jetzt tun? Ist Gott jetzt genauso wie wir Menschen? Und an dieser Stelle passiert etwas Unvorstellbares, etwas Wunderbares, wobei ich mir gedacht habe, nee, so wunderbar ist es auch nicht, denn wir kennen es in menschlichen Beziehungen, nur wir können es nicht verstehen. Trotz allem Missbrauch, sei es durch sexueller oder körperlicher Gewalt seitens des Mannes, hält die Frau immer noch zu ihm, anstatt sich zu trennen. Und wir fragen uns, wie ist das nur möglich? Trotz aller erlebten Verzweiflung wendet sich der Mann doch nicht von der Frau ab. Und egal, was die Kinder machen, wie verbrecherisch sie vielleicht auch werden, halten die Eltern doch zu ihren Kindern. Also irgendwie kennen wir es doch, dass es so eine Liebe gibt, die unverständlich ist für alle, die von außen drauf schauen. Aber wenn man selber zu dieser Familie gehört, merkt man doch etwas von dieser Verbundenheit. Und genau das ist es, was Gott uns nun zu verstehen gibt. Zunächst einmal seinem Volk Israel. Er erzählt ihnen ausführlich, wie stark er sich um sie gekümmert hat, was er alles für sie getan hat. Und dann kommt es zu diesem Gipfelwort, Kapitel 11, Vers 9. Und ihr werdet es nicht glauben. Das ist der Trauspruch von Rita und mir. Solch ein Vers haben wir uns damals ausgesucht. Heute weiß ich nicht mehr, warum. Aber wir waren da im Forum Wiedenes, heißt es heute. Wir haben Theologie studiert und es wurde so kurz vor unserer Hochzeit der Prophet Hosea uns nahegebracht. Und wir waren so stark mit den Dozenten verbunden, aber so stark auch mit diesem Propheten Hosea. Da stellen wir unsere Ehe. Der Arme, der darüber gepredigt hat. Also da heißt es nun, nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes. Ja, Gott ist voller Zorn über diese Ungerechtigkeit, über diesen Missbrauch, dass die Menschen ihn so missachten und sein Herz immer wieder zerreißen. Das lässt Gott nicht gleichgültig, das lässt ihn nicht kalt. Liebe ist auch sehr, sehr wütend, wenn so lieblos und ungerecht miteinander umgegangen wird. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige. Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit besiegt sein eigenes zerrissenes Herz. Barmherzigkeit triumphiert über sein Gericht, so heißt es später im Jakobusbrief. Seine Bundestreue will er nicht aufgeben. Seine Begründung, ich bin noch nicht wie ihr. Ich bin kein Mensch. Ich bin Gott. Ja, all sein Inneres ist in Aufruhr. Seine Magen dreht sich um, so heißt das im Hebräischen. Also es geht fast, dass er alles wieder ausspucken muss. Aber er lässt nicht die Angst regieren, nicht diesen Schmerz regieren. Er bleibt uns treu. Er ist Gott der Heilige. Lieber stirbt er selber an seinem zerbrochenen Herz, als dass er sein Volk, als dass er uns, als dass er dich und mich im Stich lässt. Lieber stirbt er. Vielleicht, so habe ich mir es gefragt und meine kleine Erkenntnis, ist das eine andere Perspektive auf das Kreuz, das auch so schwer verständlich ist. Wieso musste Gott sterben? Wenn er doch allmächtig ist, gab es doch andere Alternativen, andere Möglichkeiten, uns irgendwie mit ihm wieder zu versöhnen, in Beziehung zu bringen. Vielleicht merken wir es an dieser Stelle, denn Jesus Christus demonstriert dort auch eine ganzheitliche Entscheidung, so wie es Hosea machen musste zu alttestamentlicher Zeit. Gott macht nicht nur Worte, ich liebe dich, sondern er steht zu seinem Wort tatsächlich mit seinem ganzen Leben ein. Und lieber stirbt er für uns, als dass die Ungerechtigkeit, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit und alles, was an zerstörerischen Mächten in uns das Sagen hat, alles kaputt macht. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Für uns wird auf einmal der Weg hin zu Gott frei, unverdient. Denn wer wollte sagen, ich hätte es verdient? Nein, es ist und bleibt Gnade, aber keine billige Gnade. Der Vorhang offenbart uns vielleicht an dieser Stelle gleichzeitig Gottes zerbrochenes Herz, sein blutendes Herz für uns, für das, was uns nicht gelingt, für unsere eigenen Beziehungsstörungen, für unsere eigene Herzenshärtigkeit, weil wir dicht gemacht haben, oder Gleichgültigkeit, damit uns nichts mehr berührt und wir ja nicht weinen über die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn wir in die Nähe Gottes kommen, dann geht dieser Weg durch das Herz Gottes. Aus Lo-Ami wird dann wieder ein mein Volk und aus dem du gehörst nicht zu mir, ein neues du bist mein Kind. Und seine Auferstehung besiegelt es. ein für alle Mal, das, was ich dir zusage, hat Gültigkeit. Und nichts hat mehr die Macht. Und niemand hat mehr die Macht, dich von dieser meiner Liebe zu trennen. Denn ich liebe dich so sehr, dass ich bereit war zu sterben, damit du leben kannst. Amen. Für mich war in dieser ganzen Vorbereitung die Erkenntnis gekommen, dass wir tatsächlich in unseren Gemeinschaften sehr stark dazu tendieren, mehr psychologisch einen Weg einzuschlagen, um Beziehungsstörungen irgendwie wieder zu kitten, als es geistlich anzugehen. Wir sprechen dann oft, wir haben Kommunikationsfehler gemacht, wir haben uns missverstanden, wir haben einander nicht wertgeschätzt und das hat alles den Geschmack von, ja, ich habe was falsch gemacht, das sind Fehler. Aber ich höre in der Gemeinde Gottes und ich komme in vielen Gemeinden rum, ich höre fast nie dieses ehrliche Eingeständnis, ich bin schuldig an dir geworden. Ich bin schuldig an dir geworden, weil ich dich dermaßen missachtet habe. Ich bin schuldig geworden, weil meine Art der Erkenntnis dich klein gemacht hat. Ich bin schuldig geworden, weil ich mich wichtiger genommen habe als dich. Und ich sage das mal ganz ehrlich, das sind keine Fehler, das ist Schuld. Und Schuld geistlich anzugehen, geht nur auf einen Weg, über Vergebung. Und nicht über Mediation, nicht über den Weg von Konfliktbewältigungen. Es geht nur ein Weg über Vergebung. Und Gott gibt uns die Autorität, einander zu vergeben. Auch da, wo Menschen wirklich auch unser Herz zerrissen haben. Und ich wünsche mir neu diese Freiheit für mich selber. Und für uns als Gemeinde, dass wir diese Autorität, dass wir einander vergeben, komplett freigeben heißt das, dass wir nichts mehr zurückhalten, dass wir nie wieder auf die Idee kommen, eine alte Kamelle mal in einen neuen Konflikt wieder auf den Tisch zu legen, weil wir haben es nicht mehr. Dass wir diese Sorgen, diese Lasten, diese Schuld auf Jesus tatsächlich werfen, wie wir die Lobpreiszeit begonnen haben, wie dieser Gottesdienst gestartet worden ist. Ich wünschte mir diesen Mut, dass wir nicht mehr sagen, ich kann nicht vergeben, das ist unsere menschliche Perspektive, sondern dass wir sagen, Gott, du hast gesagt, ich habe die Autorität in deiner Kraft zu vergeben und ich nehme sie in Anspruch und ich brauche die Hilfe durch deinen Geist dazu, dass es mich wirklich innerlich so freisetzt. Und damit segne ich uns als Gemeinde. Das ist heute der Segen, den Gott uns bereitstellt. Er hat uns ausgestattet mit seiner Autorität. Wir können in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das heißt nicht, dass wir auch menschliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt nicht, dass wir überhaupt keine Gespräche führen müssen. Das heißt nicht, dass wir Dinge in Ordnung bringen. Aber es bedeutet, dass ich das größte Problem in meinem Herzen, diesen Widerstand, der sich immer wieder regt, dass ich ihn loslasse und dass meine Härte, die da ist, wieder ein fleischendes Herz wird, erfüllt mit dem Geist Gottes. Und so segne ich euch mit einem gelingenden Leben in diesem Sinne. Der mütterlich-väterliche Gott, er sei dir nahe, er sei euch nahe. Und er begegne genau dir jetzt in dem Lebensweg, in dieser Woche, die vor dir liegt. Er umarme dich in deiner Freude und in deinen Schmerzen. Und erlasse aus dieser Umarmung Gutes aus deinem Leben entstehen. Ein offenes Herz. Ein offenes Herz, das nicht mehr dicht macht, sondern das bereitwillig auf den Menschen zugeht. Selbstvertrauen und Mut schenke dir Gott, dass er dich heilen darf und heilen kann. Er schafft es, auf dein verwundetes Herz ein Pflaster zu kleben. Er pustet es an in der Liebe seines sanftmütigen Geistes, er heilt es und stellt es wieder her. Und so segne ich euch mit dieser wunderbaren, alles überwältigenden Liebe Gottes. Nehme diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes dich an seine Hand und führe dich heute und morgen und die ganze Woche. Amen.